Ich finde das Träumen auch nach wie vor wichtig. Ich habe in meinem Leben viele Träume wahr machen dürfen. Und es gibt, glaube ich, zu viele Erwachsene, die Träumen kindisch finden. Nelson Mandela hat auch geträumt. Es haben auch viele davon geträumt, dass irgendwann die Berliner Mauer fällt. Und solche Träume braucht die Menschheit.
Moin, moin, Hamburg!
Rolf Zukowski. Wenn ich eine Podcast-Episode vorbereite, suche ich beim ersten Rohschnitt zuerst ein Zitat, das als Einstieg taugen könnte. Und dieses Mal fiel mir die Auswahl wirklich schwer, weil Rolf Zukowski einfach so viele gute Dinge erzählt hat. Über Pusteblumen, die nie alleine stehen, weil sie eben am besten in der Gemeinschaft funktionieren, wie er selbst. Wie sich seine erste Band aufgelöst hat, weil ihr Gitarrist bei einem Konzert im Starclub einfach nicht aufhören wollte zu spielen, während der Rest der Band schon von der Bühne ging. Dass er einen Song geschrieben hat für sich selbst, um sich selbst daran zu erinnern, seine Kinder nicht einfach irgendwohin erziehen zu wollen. Er erzählt übers Liederschreiben in der Bahn und laut singen, wenn die Waggons gekoppelt werden. Und von Momenten im Auto, wenn er mit seiner Frau Monika Something Stupid übt. All das erzählt euch Rolf Zukowski gleich selbst. Es ist ja seine Geschichte und seine Geschichte steckt voller spannender Geschichten. Ich bin Regine Marxen. Das ist der Podcast vom Magazin der Hamburger, dem Magazin, das im großen Format dieser Stadt und vor allen Dingen ihren Menschen eine Bühne bietet. Das Magazin erscheint viermal im Jahr. Ihr könnt es natürlich abonnieren, verschenken. Mehr lest ihr im Netz unter www.derhamburger.info. In diesem Podcast lernt ihr die Menschen kennen, die Hamburg besser machen. Rolf Zukowski zum Beispiel. Geboren am 12. Mai 1947 in Hamburg als Sohn eines Seemanns und einer Friseurin, aufgewachsen in Winterhude, heute lebt er in Blankenese. Der 78-Jährige zählt mit rund 23 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten KünstlerInnen dieses Landes. Man kennt ihn als Kinderliedermacher, aber er ist auch Komponist, Produzent und sozial engagierter Bürger und das ziemlich erfolgreich. Aber bevor ich ins Faseln gerate, lassen wir doch Rolf selbst zu Wort kommen. Viel Spaß beim Hören.
Wie jeden Gast möchte auch ich dich begrüßen in diesem Podcast mit einer kleinen Blitzrunde.
Na, da bin ich gespannt. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr vor Weihnachten, dass du das noch hinkriegst. Das ist jetzt, ich sag mal, noch nicht ganz Mitte Dezember. Dein Terminkalender ist prall gefüllt. Umso mehr fühle ich mich ein bisschen geehrt, dass wir das hingekriegt haben.
Es passte hinein und nach einer kleinen Erkrankung und einer Verschiebung haben wir es ja jetzt geschafft.
Ganz wunderbar. Und deshalb starten wir jetzt mit Blitzrundenfragen. Mhm. Also kurze Frage, möglichst kurze Antwort. Bereit?
Bereit, ja. Antwort, ja.
Super.
War das schon die erste
Frage?
Das
ist eigentlich schon die erste Frage und du hast die Prüfung schon bestanden. Das war kurz. Sehr, sehr gut. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Franzbrötchen.
Spekulatius oder Dominostein?
Spekulatius.
Wo bist du in Hamburg am liebsten?
Bei mir zu Hause am Söhlberg mit Blick auf die Elbe. Am liebsten elbaufwärts, weil dann Ebbe und Flut sichtbar werden.
Wann hast du zuletzt etwas zum allerersten Mal gemacht?
Ich glaube, das mache ich jeden Tag. Wenn man sich sehr genau beobachtet, sind tägliche Handlungen nie exakt dieselben. Also ich glaube, nur in dieser Antwort musst du zufrieden sein. Ich habe vielleicht heute meine Zahnbürste anders angefasst als gestern oder was auch immer. Also ich werde heute etwas zum ersten Mal machen, nämlich in einem großen Stadion singen, beim HSV, das große Weihnachtssingen. Das wäre dann wirklich ein allererstes Mal, denn in dieser Größenordnung habe ich noch nie vor einem Publikum gestanden.
Oh, wow. Okay, was macht dich garantiert immer glücklich?
Der Blick in die Augen meiner Frau, das Beisammensein mit meinen Kindern und Enkelkindern, auch wenn es durchaus mal ein bisschen anstrengender wird, und das Bewusstsein, dass ich mit meinen Enkelkindern an der Hand ein bisschen die Zukunft spüren kann.
Du hast 6 Stück, glaube ich, ne?
Ja. 1, 4, 12, 15, 20 und 25 Jahre alt.
Was macht dir schlechte Laune?
Also ich hatte gestern mein Handy aus der Hosentasche gezogen, um es im Auto in die Ablage zu tun. Und dabei habe ich ganz kurz eine Textnachricht gesehen an einer roten Ampel. Neben mir stand ein Polizeiwagen und es hat mich 100 € gekostet. Weil dieser kurze Moment Handy in der Hand ist ein Vergehen oder was auch immer, eine Ordnungswidrigkeit. Das hat mir schlechte Laune gemacht, weil ich es nicht wusste. Und mein Handy liegt eigentlich immer in der Ablage und es klemmte in meiner Hose. Also ich glaube, das Das hat schlechte Laune gemacht, ja. Aber die Polizisten waren freundlich, wir haben uns gut ausgetauscht und ich habe gesagt, sie müssen ihren Dienst nach Vorschrift machen, dann müssen wir da wohl durch.
Lächeln durch die schlechte Laune. Welches Lied hättest du gerne selbst geschrieben?
Da sind aber viele. Ich würde mal sagen, im Kinderliedbereich Backe, Backe, Kuchen. Dann hätte ich 2 Weihnachtsbäckerlieder. Diese ganz einfachen Lieder sind nämlich überhaupt nicht selbstverständlich, die sich von allein über Generationen vermitteln. Dazu gehört Backe, Backe, Kuchen. Und ich kannte, bevor ich die Weihnachtsbäckerei geschrieben habe, auch kein anderes Bäckerlied. Und es war natürlich nur ein minimalistisches Kleinkindlied und die Weihnachtsbäckerei ist eigentlich eher ein Generationenlied geworden. Ansonsten We Shall Overcome. Ich schaff das schon geschrieben, das ist ein individualisiertes We Shall Overcome. Aber wenn in Amerika in gewissen, wirklich sehr, sehr schwerwiegenden Situationen Hunderttausende singen We Shall Overcome, dann geht mir das total tief rein. Und gut, es ist ja schon geschrieben, ist in Ordnung. Ansonsten könnte ich noch viele Lieder der Beatles nennen, die ich gern geschrieben hätte.
Erinnerst du dich an deinen allerersten Auftritt in Hamburg?
Ja, das war in der Albrecht-Heer-Schule. Gegenüber vom Untersuchungsgefängnis. Heute ist da eine Abendschule drin. Und da habe ich mit meiner Band The Beethovens zum ersten Mal in der Aula gespielt. Das war ungefähr 1965.
Guck mal, und heute im Stadion, ne? So wächst man mit seinen Aufgaben.
Liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Ja.
Es gibt eine Playlist, für die, die sie nicht kennen, ist das ein ganz heißer Tipp. Die findet man auf deiner Website musikfuerdich.de und auch auf allen Streamingportalen mit Lieblingsliedern über Hamburg.
Ah, ja.
Das finde ich wahnsinnig charmant. Zusammen mit der Fink war das Beeldel interpretierst du die. Aus dieser ganzen Liste, welches ist denn dein ganz persönliches Lieblingslied über Hamburg?
Das erste, das ich für die Beeldel geschrieben habe, Wenn der Wind dreht. Wenn der Wind dreht, ist so ein Heimatgefühl, wie ich es damals zum ersten Mal im Plattdeutsch ausdrücken konnte, dass in Hamburg, wenn der Wind von der Elbe kommt, damals roch die übrigens noch etwas anders als heute und nicht immer nur gut, dass man dann noch mehr Hamburg-Gefühl hat. Und das ist eigentlich immer noch so, eigentlich mein vom Herzen her liebstes Finkwarder-Beeldel-Lied. Wenn der Wind dreht und von der Elf weit, denn liegt noch jemals über Hamburg so ein Duft. Ja, das tut gut, das Lied.
Liebe Grüße an Simon Rickert, die Redaktionsleitung vom Hamburger, die zu mir sagte, wir möchten Rolfs Stimme bitte glasklar auch mal singen hören in diesem Podcast. Liebe Simon.
Das war die erste Kostprobe.
Richtig, das haben wir schon mal geschafft. Du bist jetzt inzwischen 77, 78?
78.
Letzte Woche, weiß ich, warst du sogar noch zur Premiere in Berlin von der Weihnachtsbäckerei. Die spielt ja nicht nur im Schmitz-Tivoli, sondern auch in 4 anderen Städten inzwischen. Sag mal, macht dir dieser ganze Rummel eigentlich noch Spaß?
Doch. Am liebsten, wenn ich den Menschen etwas näher kommen darf. Darum ist sowas wie das Volksparkstadion die absolute Ausnahme, denn da kann man sich nicht näher kommen. Da müssen einfach alle ein großes Wir-Gefühl rüberbringen. Das geht ja auch, beim Fußball merkt man es ja auch. Ich glaube, wenn mir die Menschen nicht so viel Wertschätzung gegenüberbringen würden und oft liebevolle Zuneigung. Ich werde oft in den Arm genommen. Man bedankt sich bei mir für seine Kindheit, die ich irgendwie offensichtlich geprägt habe und dass ich sie als musikalischer Wegbegleiter immer noch ein bisschen an der Hand halte. Das ist kein Rummel für mich. Es ist manchmal viel, vor allem am Ende der Konzerte. Ich habe ja keine eigenen Konzerte mehr. Ich bin meistens Gast in Konzerten, zum Beispiel auch im Elbkinderland in diesem Jahr an 13 Orten der Elbe. Und dann dauert meistens hinterher das Selfies machen, Autogramme schreiben, ein bisschen sich gegenseitig was erzählen, doppelt so lang wie das Konzert. Das kommt vor. Aber das mache ich wirklich gern. Es ist am Ende schon spürbar in meinen Beinen, weil es alles im Stehen stattfindet. Sage ich immer, okay, jetzt ist rein körperlich mal gut, aber psychisch, seelisch war es mir noch nie zu viel. Kann ich wirklich nicht sagen.
Klingt wie ein Energiespender eher dann, ne?
Ja, also wenn ich diese individuellen Begegnungen nicht hätte, glaube ich, würde ich das auch anders sehen. Aber ich schaue in so viele Augen und höre von so vielen Menschen ganz individuelle Lebensgeschichten. Oft auch, dass meine Lieder ihnen geholfen haben, durch Krisen hindurchzugehen und wieder den aufrechten Gang zu lernen, den Blick nach vorne mit Liedern wie Ich schaff das schon. Das ist einfach so, dass ich nur dankbar sein kann dafür, dass man solche Lieder schreiben kann.
Du sagst selbst, ja, du hast die Kindheit von unwahrscheinlich vielen Menschen geprägt und eigentlich auch das Erwachsenenalter, weil das nimmt man ja mit sich. Also eigentlich sind deine Songs somit auch gar nicht mal nur für Kinder, sondern die trägt man ein ganzes Leben lang mit sich. Welchen Song trägst du denn ein ganzes Leben lang mit dir? Was hat dich denn geprägt in Kindestagen? Gab es da schon was?
Ich bin ja Kind einer Seemannsfamilie. Und mein Papa, der nicht oft zu Hause war, aber wenn er zu Hause war, hat er Mundharmonika gespielt, auch am Heiligen Abend, ihr Kinderlein kommet. Und für den waren natürlich Lieder wie La Paloma unverzichtbar. Und die haben mich auch geprägt. Also dieses traditionelle Seemannsliedgut, Chanty-Lieder, die haben mich geprägt. Darum bin ich auch mit der Finkwarders BLD seit 1976 so eng verbunden. Und meine Mutter hat nach allen Lebenslagen oder in allen Lebenslagen einfach rausgelassen, was sie singen konnte. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie es immer sich fügt. Da klingt Verzweiflung, aber auch Lebenswille durch. Das sind so Operettenmelodien, die sie gesungen hat. Aber wenn aus dem Wohnzimmer abends gesungen wurde, so ein Tag so wunderschön wie heute, und ich lag mit meinen Geschwistern im Kinderzimmer drei Räume weiter, dann hatten wir das Gefühl, ist alles gut heute. Und solche Lieder bedeuten mir heute noch viel.
Du hast auch einen Song geschrieben, den finde ich persönlich wirklich wahnsinnig schön und stark. Das ist der Nisaya-Song. Mhm. Irgendwo tief in mir bin ich Kind geblieben.
Richtig, ja.
Das singt in dem Tabaluga-Musical
Die Schildkröte.
Die Schildkröte finde ich eine wunderschöne Idee. Mhm. Gibt es da etwas, was in dir Kind geblieben ist? Und wie kommt das manchmal raus bei dir im Alltag?
Also ich hätte diesen Text für Peter Maffay nicht geschrieben, wenn es anders wäre, wenn ich in mir selber kein Kind mehr spüren würde. Die Melodie ist ja von Peter Maffay. Die Uridee für das ganze Thema Tabaluga habe ich entwickelt, aber nach Gesprächen mit ihm. Und Helme Heine hat Tabaluga ein Gesicht gegeben. Leider ist er jetzt gerade gestorben. Aber dieses Kind spüre ich bei ganz vielen kleinen Sachen. Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt »Fahrt nur vorbei«. Da redet eine Pusteblume mit den vorbeifahrenden Autofahrern. Und dieser Löwenzahn sagt ja, mich gibt's nicht allein. Ich bin ein Familienwesen. Es hat noch nie ein Löwenzahn irgendwo allein gestanden. Und meine Kinder wehen irgendwann weg und dann schlagen sie woanders neue Wurzeln. Und im Kleinen das ganz Große sehen. Ich glaube, das ist so die Verknüpfung von Kindsein und Erwachsensein. Natürlich sind auch Sonnenuntergänge, zum Beispiel an der Elbe, wenn wir nach Westen gucken, sind unglaublich schön. Und das können vielleicht Kinder gar nicht in der ganzen Tiefe erkennen, weil immer ein Hauch von Ewigkeit in jedem Sonnenuntergang spürbar ist. Zum Glück auch das Gefühl, morgen wird ein guter Tag, denn sonst gibt's keinen sichtbaren Sonnenuntergang. Aber ich finde das Träumen auch nach wie vor wichtig. Ich habe in meinem Leben viele Träume wahrmachen dürfen. Und es gibt, glaube ich, zu viele Erwachsene, die Träumen kindisch finden. Nelson Mandela hat auch geträumt. Es haben auch viele davon geträumt, dass irgendwann die Berliner Mauer fällt. Und solche Träume braucht die Menschheit. Große Träume, die ganz klein anfangen in einer Person und sich dann letztendlich doch zu Wahrheit entwickeln. In dem Sinne sollte man, glaube ich, Kindern das Träumen nicht lächerlich machen. Sie sollten wirklich Träume wertvoll finden. Und diese Art von Kindlichkeit, die ist, glaube ich, bei Tabaluga sehr spürbar geworden.
Ich kann mir aber vorstellen, jetzt ein Blick auf deine Kindheit, dass eine Seemanns- oder ein Seemannshaushalt, eine Kindheit in einem Seemannshaushalt jetzt nicht nur Platz für Träume bot, oder? Stelle ich mir das falsch vor?
Nein, mein Vater war ja auch kein glücklicher Seemann. Der ist ziemlich oft nach Haus gekommen und hat meiner Mutter Sorgen gemacht, weil sie nicht wusste, wann kriegt er das nächste Schiff, wann verdient er wieder Geld. Er war auch leider dem Alkohol sehr zugewandt, was seinem Leben am Ende auch gar nicht mehr gut getan hat. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Viele wissen, er hat sich letztendlich das Leben genommen. Da war er so Mitte 60. Aber es war eben eine ganz traditionelle Familie, in der meine Mutter die Hausfrau war und gleichzeitig aber auch die Mitverdienende, weil sie Sicherheit schaffen musste. Sie war eigentlich Friseurin, hat auch viel zu Hause frisiert. In meiner frühesten Kindheit habe ich Lockenwickler gedreht und die Evelierschere am Feuer warm gemacht. Aber um noch mehr Sicherheit in die Familie zu bringen, ist sie dann zur Post gegangen, ist Briefzustellerin geworden, letztendlich Beamtin und hat damit Stabilität in die Familie gebracht, die nötig war, weil es von meinem Vater leider so nicht unbedingt immer gewährleistet war. Und es gab natürlich auch Streit, es gab Situationen, in denen man als Kind lieber die Tür zugemacht hat, um nicht zuhören zu müssen. Aber es gab auch immer wieder Versöhnung und das habe ich als Kind auch gespürt, dass die Eltern sich letztendlich dann doch irgendwann auch mal im Arm lagen und sich einen Kuss gegeben haben und einen schönen Abend hatten. In dem Sinne In unserer Familie kommt jetzt, in meiner jetzigen Familie, Streit extrem selten vor. Höchstens mal eine Meinungsverschiedenheit. In meiner Kindheitsfamilie war Streit oft spürbar und aber auch Versöhnung und irgendwie muss es ja weitergehen.
Aber wie ist denn die Musik in dein Leben gekommen? Denn es klingt auch nicht nach einem musikalischen Haushalt oder Musik hat eine Rolle gespielt, hast du gesagt. Deine Mutter hat Emotionen sozusagen freigesungen. Aber wie kam für dich dann die Musik in dein Leben? Hat das beim Träumen geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Also gesungen hat ja die Familie immer mal wieder. Begrüßungslieder, Abschiedslieder, Weihnachtslieder, Geburtstagslieder.
Anlasslieder.
Ja, also das gehörte dazu. Und ich war 14 Jahre alt im August 61, als in Berlin die Mauer fiel, war ich in Fleckeby an der Schlei. Das nannte man Verschickung. Ich wurde also von Pfadfindern eine Woche lang besungen sozusagen. Wir haben abends immer am Lagerfeuer gesessen. Und das hat mir unheimlich gefallen. Es war so das erste Mal, dass ich Musik anders als in unserer Familie ganz tief gespürt habe. Es waren sehr romantische Lieder über Ravenna und alte Zeiten, was Pfadfinder damals so gesungen haben. Und davon habe ich zu Hause sicher viel erzählt. Und dann hat mein Vater mir eine Gitarre geschenkt und mit der Gitarre in der Hand. Da ging es dann erst richtig los, hat mir die ersten Akkorde selber beigebracht. Es gab so kleine Heftchen mit den Grifftabellen. Und dann habe ich mir sehr schnell eigene Lieder ausgedacht, die ich teilweise dann nie zu Ende gebracht habe. Aber ich habe erst mal losgesungen und hatte ja zum Glück dann drei Jahre später die Band The Beethovens, für die ich dann durchaus Songs schreiben konnte, die man übrigens heute auch wieder hören kann. Meine Plattenfirma hat mir zum 75. Geburtstag geschenkt, dass unser Album Happy to be Happy, The Beethovens mit EA geschrieben, wieder als Vinyl erschienen ist und auf den Streamingdiensten. Also wer den Rolf zu der Zeit mal hören möchte mit Songs, die ich geschrieben habe, oder auch Joachim Pauli, der leider nicht mehr lebt, der eigentliche Bandleader, der kann sich das ja mal antun. Also man kann die, glaube ich, auch in Hamburg, da wo man Vinylplatten kaufen kann, kann man die auch kriegen. Happy to be happy.
Oder zumindest bestellen und dann da abholen.
Ja, auf jeden Fall.
Support your local dealer. Ja. Die Plattenläden haben es auch nicht leicht. Das ist halt ein wunderschönes Geschenk. Zeitmäßig befinden wir uns da Mitte, Ende der 60er, glaube ich.
Ja, 67 ist das Album erschienen.
Mhm. Ja. Das war sozusagen dann auch eigentlich der Startpunkt deiner musikalischen Karriere, wenn man so will.
Ja,
oder würdest du den
so
früher
sagen? Also ich habe ja 67 im April Abitur gemacht oder April, Mai. Und im Herbst ist das Album erschienen. Ja, und danach waren wir dann noch ein halbes Jahr zusammen als Band. Dann haben wir uns leider getrennt, weil der Solo-Gitarrist irgendwo nie endende Soli spielte, was für uns schwer zu ertragen war. Und am zweiten Weihnachtstag haben wir im Hamburger Star Club gemerkt, so geht's nicht weiter. Er hörte nicht auf zu spielen. Wir haben als Restband die Bühne verlassen. Es war sehr dramatisch. Aber für mich hat's nicht aufgehört. Die Band wurde weiterentwickelt als Harmony in Company mit meinen drei Bandmitgliedern. Und ich wurde dann ja auch irgendwann mal Papa. Es hat ein bisschen gedauert. Ich war 24, Entschuldigung, meine Frau 21. Und dann habe ich angefangen, auch mal Musik für Kinder zu machen. Davor sind sehr viele Lieder für Erwachsene entstanden, die vielleicht irgendwann mal veröffentlicht werden, wenn meine Kinder in meinem Archiv noch irgendwas entdecken wollen, dann gibt es da das ein oder andere.
Das war die Anuschka, die dann in dein Leben trat, ne?
Ja,
mit der du ja heute.
Die ist 71 geboren, genau.
Ja, mit der du heute noch auftrittst, auch beziehungsweise viel mit ihr zusammengearbeitet hast. Aber trotzdem, darauf müssen wir noch eingehen, weil darüber bin ich wirklich gestolpert. Warum hast du dazwischen dann doch noch BWL studiert? Nach
also
dem Abitur?
In meiner Familie gab es niemanden vor mir, der irgendwie vom Musikberuf leben konnte. Das konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich wusste, es gibt erfolgreiche Künstler. Aber ich wusste auch, das kann auch schief gehen. Und darum habe ich ehrlich gesagt aus Vernunftgründen gedacht, nun studier mal erstmal was, dann hast du eine Basis für einen traditionellen Beruf. Auf der Albrecht-Heer-Schule hatten wir ja als Wahlpflichtfach oder als Pflichtfach sogar, es hat den Kurs bestimmt in der Oberstufe, Wirtschafts- und Sozialkunde. Ich war also auch ein bisschen geprägt in diese Richtung und habe dann ja auch mein Diplom gemacht. Das war damals ja der übliche Abschluss nach 4 Jahren und bin dann in den Musikverlag Sikorski gegangen, ein großer Traditionsverlag, und habe dort 3 Jahre im Bereich der Geschäftsleitung als Assistent gearbeitet und habe viel dazugelernt. Das war die Zeit, als die Les Humphreys Singers sehr erfolgreich waren. Darum habe ich auch ein bisschen am Erfolg schnuppern dürfen. Und irgendwann hat es mich dann gepackt, habe gedacht, komm, das kannst du doch wagen. Zumal ich das Schweizer Trio Peter, Sue und Marc kennengelernt hatte. Für diese drei habe ich dann ja einige Lieder mit dem Peter zusammengeschrieben. Und die Fink war das Bilde. Das waren so die kleinen ersten Säulen, auf denen ich dann auch, sag mal, das Einkommen der Familie einigermaßen absichern konnte. Meine Frau war aber auch noch berufstätig als Schneiderin in einer Boutique.
Monika.
Ja.
Das heißt aber, okay, Träume spielen eine große Rolle in deinem Leben, aber dieses hanseatische Geerdetsein steckt da schon auch drin, ne? Oder woher kommt dieser Wunsch, was Vernünftiges zu lernen?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt hanseatisch ist. Ich glaube, das dürfte in ganz vielen anderen Bundesländern und Städten auch so sein, dass man so einen Traumtänzerberuf gerne hätte, aber auch irgendwie eine Art Basis haben möchte, wenn es nicht gut läuft. Und da ist der Beruf des Diplomkaufmanns ja nur eine Möglichkeit. Andere lernen handwerklichen Beruf. Es gibt übrigens auch viele Musiker, die bewusst beides machen, die einen Brot- und Butterberuf haben, damit sie ihre Träume leben können und sie die Träume nicht irgendwie in eine Art finanzielle Unsicherheit bringen. Das weiß ich von vielen, dass sie das durchaus beides können und wollen.
Das entspannt wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also dein Sohn Alexander, der auch sehr erfolgreich ist als Musiker, als Produzent, der zum Beispiel hat, glaube ich, Biologie studiert. Ne? Hast du das weitergegeben als Muster? Erstmal was Vernünftiges und dann werd Musiker oder war das Zufall?
Also ein bisschen mag da durchaus auch von mir geprägt sein, dass ich, glaube ich, damals gesagt habe, versuch es wenigstens zu Ende zu bringen. Auch wenn du, wir merkten zwischendurch, er hat dann schon Tontechnik gelernt in Semesterferien. Yeah. Wir haben gemerkt, das geht schon irgendwo anders hin. Da habe ich gesagt, das Gefühl, ich habe das zu Ende gebracht, könnte dir vielleicht gut tun. Und er hat es zu Ende gebracht und ich glaube auch nicht, dass er es bereut hat, weil diese Studentenzeit ja auch eine Art Lebensweise ist, die ihm sehr gut getan hat. Und unser jüngerer Sohn Andreas, der ja auch ein hervorragender Musiker ist und auch einige sehr schöne Songs geschrieben hat, ist jetzt Papa von zwei Kindern und ist nicht so ganz im Berufsmusikertum geblieben, obwohl er auch im Unsorgtheater schon Musik gemacht hat. Der hat Geschichte studiert und ist letztendlich doch auch nicht Lehrer geworden, was er eigentlich wollte. Und meine Tochter Anuschka hat ja Medizin studiert, ist auch Frau Doktor, hat sich aber entschieden, nicht Fachärztin zu werden, sondern lieber eine Familie zu gründen. Und ein Facharztberuf mit Familie, meinte sie, das ist nicht einfach. Das ist ein langer, langer Weg. Und sie hat sich jetzt entschieden, eine Art Gesundheitsauffassung rüberzubringen durch Pilates und Gruppen, die sie leitet. Sie hat übrigens ein Team von 5 Mitarbeiterinnen. Auch Yogakurse und Ernährungsberatung. Und da steckt ja auch ein bisschen was von ihrem Medizinstudium drin.
Ich könnte mir vorstellen, in deinem Fall, dann sind wir wieder bei dem BWL-Studium und dann später auch bei deiner Arbeit roundabout 3 Jahre im Musikverlag Sikorski, genau. Als Assistent der Geschäftsleitung, glaube ich. Da wirst du sehr viel gelernt haben. Das wird dich doch bestimmt auch davor beschützt haben, dumme Verträge zu unterschreiben, wie viele MusikerInnen das vor Beginn ihrer Karriere tun, oder?
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, Dinge zu organisieren, auch mich selbst. Das ist in einem Musikverlag unglaublich wichtig. Man muss sehr viele Menschen koordinieren. Man muss aber auch kalkulieren. Man muss Dinge ausrechnen. Wie könnten sie sich entwickeln, wenn sie sich gut entwickeln? Und was ist das denkbare Risiko? Damit habe ich mich früher auch dann schon im Musikverlag beschäftigt. Und ich glaube, das prägt mich auch bis heute. Und viele Verträge habe ich da natürlich durchaus auch gesehen. Aber ich bin kein Jurist. Immerhin hatte ich aber doch so viel Know-how entwickelt, dass ich auch kein typisches Management brauchte. Ich habe durchaus Anwälte gebraucht, um meine Verträge mit den Schallplattenfirmen auszuhandeln. Ohne die hätte ich das auch nicht gut hinbekommen. Aber ich konnte die Verträge durch und durch verstehen und die Eckpunkte auch mit festsetzen. In dem Sinne war mein Studium, glaube ich, nicht die schlechteste Vorstufe zu diesem künstlerischen Beruf.
Du hast gerade eben schon die Anfänge beschrieben. Und danach, also Peter, Sue und Mark, die waren auch beim Grand Eurovision Song Contest
eigentlich vertreten. Damals Grand Prix Eurovision de la Chanson. Klingt eigentlich immer noch schöner als ESC, finde ich.
Das stimmt.
Wobei die Chansons das Lied ja immer mehr in den Hintergrund rücken. Es wird ja immer mehr eine Art sensationelle Videopräsentation. Und manchmal hat man das Gefühl, um was geht's hier denn eigentlich? Aber kann man kritisch sehen, man kann auch sagen, das ist Zeitgeist, so ist es nun mal, Fernsehen ist Fernsehen und entwickelt sich.
Ne? Let me entertain you, ne?
Ja,
ja. Ja. Ja, die Show ist auf jeden Fall immer wichtiger geworden bei dem Ganzen, ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber dann kamen ja auch solche Sachen wie Nana Mouskouri, Juliane Werding, für die hast du Songs geschrieben. Du hast auch dann später bis in die 2000er hinein viele Songs geschrieben, auch für Erwachsene, über Sterben, über die zweite Lebenshilfe, Lebenshälfte. Da ist ein Riesenwerk. In dieser Karriere, die du gemacht hast, wo würdest du sagen, war der große Wendepunkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt läuft's und das mache ich mein Leben lang?
1984 hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, eine Samstagabendshow zu machen. Die große Show für kleine Leute. Ausschnitte daraus gibt es übrigens auch auf einem Album. Erinnerungen an die große Show für kleine Leute kann man streamen.
Ja. Yeah.
Und das war nicht ganz einfach im Vorfeld, das auf die Beine zu kriegen, weil so ein Kinderprogramm oder ein Programm mit Kindern im Mittelpunkt am Abend, so wie heute Klein gegen Groß, das gab es einfach nicht. Und es gab durchaus einige Bedenken dagegen. Es gab aber auch vor der Show, die 20.15 Uhr lief, um 19.30 Uhr, die erste Hitparade mit Popsongs für Kinder umgetextet. Das war ein Modell, das aus Holland kam, dort sehr erfolgreich war. Und der Chef der ZDF-Unterhaltung wollte, dass ich das auch mache. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht machen. Ich möchte mit meinen Songs eine Sendung machen und möchte mich nicht mit den Songs anderer Leute jetzt beschäftigen und damit meine eigenen Sendung vielleicht irgendwie so eine Art Schlagseite geben. Um was geht's hier eigentlich? Denn wir hatten viele Ideen. Diese große Show für kleine Leute war nicht nur eine Musikshow. Und sie kam gut an beim Publikum, wurde aber vom Fernsehrat und auch von einigen Intellektuellen kritisch gesehen. So unter dem Motto Kinder im Abendprogramm, das solltet ihr nicht machen. Grundsätzliche Zweifel. Und für mich war damit so ein großer Traum eigentlich eher in leichte Fruststimmung übergesetzt. Was hast du da gemacht? Was soll das? Und dann habe ich mir überlegt, wie kann es jetzt weitergehen? Und habe mir überlegt, ich glaube, die Lieder, die du da auch noch hast und die nicht veröffentlicht sind, das waren Lieder für Eltern. Zeit für Kinder, Zeit für uns, hieß dann das Album ein Jahr später. Die sollten jetzt mal im Mittelpunkt stehen. Du solltest dich vielleicht, es geht ja auch um Kinder, wenn es um Eltern geht, einmal ganz eindeutig den Erwachsenen zuwenden. Mhm. Und darauf habe ich so viel positive Post bekommen, also einmal von Erwachsenen, von Eltern, aber auch, dass die Kinder mich so vertraut finden, auch in den Liedern für Erwachsene, dass sie das genauso gern hören, obwohl ich sie da nicht direkt anspreche, sondern eher über Kinder singe. Eltern sind dann und wann, manchmal nur Frau und Mann, gibt solche Stimmungen da. Und da war eigentlich deutlich, dass die Familienunterhaltung, den Familien was geben, die Kinder immer durchaus im Mittelpunkt und vielleicht auch vorne an, aber die Erwachsenen mitnehmen in ihren unterschiedlichen Lebensabschnitten, dass das, glaube ich, der richtige Weg ist, auch wenn manche nicht sofort mitgehen konnten. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, 5, 6 oder 7 solche Alben, ja auch weihnachtliche, Sehnsucht nach Weihnachten zum Beispiel oder Stille Nächte, helles Licht. Und ich weiß von vielen Erwachsenen, dass sie gerade durch diese Lieder für Erwachsene von mir irgendwie auch an meiner Seite geblieben sind. Dass die kindlichen Lieder untrennbar mit ihrer Kindheit verbunden sind, aber die anderen Lieder ihnen auch in vielen Lebenslagen das Gefühl gegeben haben, ist immer noch unser Künstler. Bei Jubiläen und zum Beispiel, wenn jemand in Pension geht, wird Leben ist mehr gesungen. Leben ist mehr als Rackern und Schuften. Ich ja. sollte doch was singen, ne? Leben ist mehr als Rackern und Schuften. Leben ist mehr als Kohle und Kies. Leben ist mehr als Warten auf morgen. Leben ist jetzt. Leben ist dies. Das war übrigens mein erster Radio-Hit für Erwachsene. 1900, ich weiß es nicht. Wann war das? 84, ungefähr 88, ja.
Vergisst du auch mal Texte?
Ja, immer mal wieder.
Kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen.
Ich bin 78 und Teile meines Gedächtnisses sind genauso alt. Doch, das kommt mal vor. Ich habe bisher nur einmal einen Teleprompter benutzt, weil wir gerade eine ganze Serie von sogenannten Trailern gemacht haben. So Anmoderationen für alle möglichen Sachen im Internet. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht alles merken. Ich brauche doch mal einen Teleprompter. Das war auch wirklich hilfreich. Aber auf der Bühne habe ich es noch nicht gemacht. Ich glaube, ich möchte es auch nicht. Ich habe dann lieber traditionell ein Textblatt vor mir, auf das ich mal raufgucken kann und nicht an einem Teleprompter hängen, der ja quasi zeitsynchron mit mir laufen muss und auch von jemandem bedient werden muss. Das kann auch schief gehen.
Ja.
In dem Sinne, mein Gedächtnis ist glaube ich, im Kurzzeitbereich, und das ist in meinem Alter ganz vielen Leuten ähnlich gegangen oder geht ihnen ähnlich, wirklich nicht besser geworden. Aber noch habe ich nicht so große Gedächtnislücken, dass ich Angst habe vor der Bühne. Und das finde ich ganz wichtig. Es gibt durchaus Künstler, die deswegen irgendwann nicht mehr auf die Bühne gehen, weil sie sagen, diese 2, 3 Blackouts, die habe ich jetzt hinter mir, mehr muss nicht sein. Nee, soweit ist es zum Glück noch nicht gekommen.
Balance ist aber ein gutes Stichwort, denn da sollte diese Frage auch am Ende hin. Ich sehe Werke für Erwachsene und doch möchte ich behaupten, man kennt dich natürlich als Kindersänger in erster Linie. Frustriert dich das manchmal?
Nein, es hat in der Zeit, als ich es gewagt habe, auch ein Album für Erwachsene zu machen, eher Ängste gegeben, ob die Kinder mich dann, sag mal, noch wollen, mögen. Oder ob die sagen, der Rolf will ja nichts mehr von uns, dann wollen wir auch nichts mehr von ihm. Nein, ansonsten, ich freue mich wirklich für die Menschen oder mit den Menschen, die auch in meinen Liedern für Erwachsene viel für sich finden. Und das sind ja viele. Aber die Kinder sind für mich nach wie vor das Zentrum dessen, um was es geht. Denn erstens wäre ich ohne diese vielen Kinderlieder bei vielen Erwachsenen ja auch nicht angekommen. Und die verbinden uns ja auch. Und außerdem sind Kinder unsere Zukunft. Und Kinder, die singen und eine Gemeinschaft bilden, die durch Lieder auch lernen, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, die brauchen wir. Und Kinder, die an Träume glauben, die Fantasie haben, brauchen wir umso mehr. In dem Sinne kann mir das nie irgendwie nebensächlich oder unwichtiger erscheinen. Gar nicht. Es bleibt immer ganz vorne an.
Es war ja auch ein Kind, das dich in diese Richtung geschubst hat leicht. Das war ja Anuschka, genau. Die Erstgeborene, die einfach gerne gesungen hat. Und da hast du dich herausgefordert gefühlt, für sie die Texte zu schreiben und die Melodien, richtig?
Ja, es gab eine Liederfibel, die gibt es, glaube ich, sogar immer noch im Schwann Verlag. Da sind die klassischen alten Kinderlieder dargestellt wie kleine Bilder. Nicht Noten, sondern Entchen hüpfen über irgendwelche Linien und Fuchs, du hast die Gans geschult und ähnliches, ist immer alles irgendwo in die Noten hineingesetzt, bildhafte Noten. Das hat sie immer gern gesungen. Da war sie vielleicht 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Und ich habe dann mit meiner Frau im Nebenraum gesessen, habe gedacht, guck mal, wie schön das ist. Sie singt. Meine Frau singt übrigens auch sehr schön, sehr gern. Manchmal merkt sie gar nicht, dass sie singt und dann ist es fast am schönsten, dann ist sie so ganz bei sich. Und dann habe ich mit Anuschka an der Hand angefangen, mal Lieder aus ihrer Welt und ihrer Zeit zu schreiben. Und dabei sind zum Beispiel die Verkehrssicherheitslieder rausgekommen, Schulwicket-Parade. Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Oder mein Platz im Auto ist hinten. Also solche Liedeinstiege sind Hand in Hand entstanden oder autofahrend. Ganze Lieder wurden daraus dann eher zu Hause oder im Kreis der Kinder ihrer Kindereinrichtung, die hieß Kinderhaus Isarbrook-Sülldorf, gibt es heute noch übrigens, war ein von Eltern selbst getragener Kindergarten. Und mit den Kindern habe ich dann die Lieder eigentlich erst entwickelt und auch wirklich als ganze Lieder gesungen. Und ich verdanke meiner Zeit in diesem Kinderhaus sehr, sehr viel.
Also die Inspiration entsteht in Situationen sozusagen.
Das ist eigentlich immer noch so, oft auch aus dem Text heraus, der dann aber unweigerlich zu Musik werden will. Also eine Zeile wie schön, dass du geboren bist, kann man kaum sprechen, die muss man singen. Die Melodie liegt eigentlich schon in der Luft oder auch ich schaffe das schon. Die Töne sind für mich irgendwie da und wollen dann auch weiterentwickelt werden. Das ist so meine Art, Lieder zu machen. Oft auch im Auto, sogar manchmal im Zug leise in mich hineinsingend. Die Weihnachtsbäckerei ist nicht im Zug entstanden, aber im Auto. Aber einige Lieder habe ich tatsächlich auch in der Bahn mir ausgedacht. Und damals gab es noch Züge, die so verkoppelt waren, dass zwischen 2 Waggons es laut wurde. Und da habe ich dann oft zum ersten Mal laut gesungen, was ich mir vorher ausgedacht habe.
Okay, man muss die Situation dann auch nutzen wiederum für sich. In diesem großen Werk fast, glaube ich, roundabout 700.
Ja, Songs, ich muss mal wieder nachzählen. Ich weiß es nicht genau, aber ungefähr die Größenordnung.
Das sind ein paar, ne? Hast du da selbst Lieblingssongs von dir?
Eigentlich kann ich das so nicht beantworten. In den Jahreszeiten vielleicht schon. Also, wenn das Jahr zu Ende geht zum Beispiel, hat mein Sohn mit einem Kollegen geschrieben mit mir. Das liebe ich sehr um die Silvesterzeit. Es schneit, liebe ich sehr, wenn der erste Schnee fällt. Meistens in Hamburg so Mitte, Ende November.
Dann, du magst doch gar keinen Schnee, zu erinnern.
Doch, letztendlich, wenn er vom Himmel rieselt und nicht unter den Autoreifen ist, dann ist es,
was will man
ist es schon okay. Immer wieder kommt ein neuer Frühling, liebe ich sehr, wenn es draußen so langsam sprießt. In dem Sinne habe ich glaube ich, kein Lieblingslied, sondern Lieblingslieder. Und es gibt so Gemeinschaftslieder, die ich sehr liebe. Zum Beispiel Wir sind gemeinsam unterwegs. Ist so das Lied unserer Familie, das ich auch zum Beispiel im Pflegeheim für meine Schwägerin immer mal wieder gesungen habe, als sie nicht mehr sprechen konnte, aber mir Zeichen gegeben hat, dass ich immer was vorsingen sollte. Ich mag auch So wie du bist sehr gern. Das ist ein Lied, das ich mir geschrieben habe, als Selbstermahnung, dass ich meine Kinder nicht irgendwo hin erziehen sollte, wo sie eigentlich nicht hinwollen. So wie du bist, so und nicht anders sollst du sein. Also in dem Sinne ein absolutes Lieblingslied von mir. Nee, das kann man leider nicht haben.
Und sag mal, wie ist es denn, mit seiner eigenen Tochter auf der Bühne zu stehen?
Das ist traumhaft, aber sie ist inzwischen als vierfache Mutter nicht mehr so beweglich wie früher in ihrem Terminkalender. Wir haben ja im Hamburger Planetarium zusammen ein ganzes Konzert gegeben in der Corona-Phase, wo wir kein Publikum reinlassen durften. Da hat das Planetarium ein Drittel des Raums zur Bühne gemacht. Und dieses Konzert, Wer uns der Himmel immer so nah, das war das letzte große gemeinsame Konzert mit meiner Tochter. Das habe ich sehr, sehr genossen. Es gibt es auf DVD übrigens. In meinem eigenen Shop kann man das sogar signiert bekommen. Aber ich glaube, es ist in diesem Jahr vergriffen. Aber man kann es sicher fürs nächste Jahr merken. Wer uns der Himmel immer so nah. Ansonsten war sie ja gerade mit mir letztes Jahr bei Florian Silbereisen im Adventsfest der 100.000 Lichter. Da haben wir gesungen, Wer uns der Himmel immer so nah, den Titelsong. Ich singe furchtbar gern mit ihr. Unsere Stimmen harmonieren, glaube ich, auch ganz besonders gut. Und wir freuen uns immer sehr, wenn es eine Gelegenheit gibt, wo wir das auch nicht nur für uns machen können. In der Familie singen wir ja durchaus auch öfter mal so. Aber so richtig auf Tournee gehen, große Konzerte gehen, das passt weder in ihr noch in mein Leben so richtig gut. Ich glaube, damit sollte man nicht mehr rechnen.
Nun hast du gerade gesagt, deine Frau singt auch. Am schönsten, wenn sie sich nicht beobachtet fühlt. Ihr seid ja auch sehr lange zusammen. Ich glaube, ihr seid über 50 Jahre verheiratet.
53 Jahre jetzt, ja.
Wow, das ist schon eine beachtliche Zahl. Ja. Habt ihr beide denn einen Song, der irgendwie für euch steht?
Ja, Something Stupid. Wir lieben dieses Lied und meine Frau möchte so gern die zweite Stimme singen, die Nancy Sinatra singt. Und sie übt und übt und übt. Und irgendwann schaffen wir das auch mal. Das ist nämlich eine sehr monotone zweite Stimme. Die Melodie, die erste, hat wirklich eine Tonbewegung. Und die zweite Stimme ist ungewöhnlich gerade. Und sie möchte das so gerne lernen. Und es ist ein Lied, das wir sehr lieben. Übrigens auch die Version von Stefan Gwildes und Anne Fried. Ganz zauberhaft auf Hochdeutsch. Es ist, glaube ich, so unser heimliches Lieblingslied.
Das auch heimlich geübt wird.
Wir versuchen es immer mal wieder auf Autofahrt.
Du schreibst, habe ich gelesen, inzwischen keine neuen Songs mehr. Nun gut, es sind ja, wir haben die Zeit.
Nicht, dass ich es nicht will, aber sie wollen nicht kommen. Das ist nun mal so.
Aber du interpretierst die alten um.
Es gibt viele Gelegenheiten, um die Lieder zu aktualisieren oder auf bestimmte Situationen umzuschreiben. Ich habe jetzt ja gerade ein Duett mit Helene Fischer, Bald ist Weihnachten. Kommt jetzt in Klein gegen Groß übrigens, da kann man es auch im Fernsehen sehen. Es gibt aber auch ein sehr schönes, sehr anheimelndes Video aus ihrer Region, wo sie lebt, am Ammersee, wo wir beide sind, mit Kindern aus Blankenese übrigens. Ja. Beim Kinderchor, die Blankenesien machen es ganz zauberhaft. Und das habe ich umgetextet. Das Lied gibt es auf dem Album Stille Nächte, helles Licht im Original. Da geht es darum, dass man eigentlich mehr Weihnachten erleben kann, wenn man weniger Trubel und Geschenke und Firlefanz und Klingeling erlaubt. Dass man sagt, dann ist mehr Weihnachten. Das ist natürlich auch ein Traum, eine Idealisierung. Im Musical Die Weihnachtsbäckerei ist es das Schlusslied mit kleiner Textänderung, die Martin Lingnau, der das Musical ja hauptsächlich geschrieben hat, mit Hanna Kohl mir erlaubt hat, als Abschiedslied ans Publikum, nehmt die Lieder mit und singt sie auf dem Lied nach Haus. Und jetzt habe ich dann für Helene, für ihr neues Kinderlieder-Weihnachtsalbum, diesen Text nochmal umgeschrieben als Brücke zwischen den Kindern und den Erwachsenen, dass die Adventszeit und das Brauchtum was Wunderbares sind, Geschenke auch, aber dass Weihnachten doch mehr sein kann und sollte. Und das hat Helene mitgetragen und ich freue mich sehr. Dadurch hat ihr Album nochmal einen Akzent bekommen. Ansonsten singt sie auf ihre Art, ich finde zauberhaft, mit dem Blankenäschen bekannte Weihnachtslieder, auch meine übrigens, in ihrer Interpretation.
Was meinst du, woran liegt es, dass, wie du sagst, die neuen Lieder nicht mehr kommen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ging vielen so. Wenn man sie erzwingt, In meiner Zeit als Assistent der Geschäftsleitung gab es einen Spruch, das gefürchtete Spätwerk.
ich ahne, was es heißt.
Viele Komponisten, auch die ganz Großen, eine erste Schaffensphase haben, die oft lange dauert, in der so wirklich alles typisch kraftvolle, liebenswerte, zauberhafte rauskommt. Und dann wird es langsam anstrengender, weil man noch darum ringt, was zu schreiben, weil man sich selber noch überbieten möchte, weil man irgendwie Ansprüche an sich hat, die vielleicht aber nicht mehr ganz so das Publikum mitnimmt. Aber ich glaube, ich schreibe ab und zu noch so Ideen, ich schreibe sie nicht, sondern habe sie im Kopf. Sie wollen aber nicht zu fertigen Liedern werden. Und ich muss mich auch nicht zwingen. Ich glaube, wenn man dieses Repertoire hat, dann sollte man dafür dankbar sein und nicht unbedingt jetzt noch Lieder in die Welt setzen, die vielleicht am Ende dann mir und den Menschen gar nicht gut tun, weil sie zu anstrengend werden. Aber wer weiß, also es ist ja nicht ausgeschlossen. Kreativität ist ja da. Und kann nicht garantieren, dass ich nicht heute noch irgendwie doch ein neues Lied schreibe, aber ich will mich überhaupt nicht dazu zwingen.
Darüber hinaus muss man sagen, wird dir ja auch so nicht langweilig. Du hast schon das Elbkinderland oder den Verein Elbkinderland angesprochen mit der Tournee, die du 2025 auch begleitet hast. Das ist eine der Geschichten, wo du dich engagierst. Stiftung Musik für Kinder, 2004 von dir und deiner Frau Monika gegründet.
Heißt übrigens, Kinder brauchen Musik. Oh, das Wort brauchen ist sehr wichtig.
Kinder brauchen Musik, entschuldige.
Kein Problem.
Aber gut, dass du es korrigiert hast, vielen Dank. Die setzen sich dafür ein, dass auch Kinder in benachteiligten sozialen Lebensverhältnissen eben aktiv Musik machen können und erleben können. Schirmer und Initiator des Vereins Elbkinderland, das wiederum fördert das musische Miteinander. Mhm. Chorleben, das entlang ist dir, glaube ich, ganz wichtig, entlang der Elbe. Wie gesagt, du hast die letzte Tournee noch persönlich begleitet. Wie viel bedeutet dieses Engagement für dich jetzt ganz persönlich? Warum machst du das?
Also eigentlich ist es ganz untrennbar verbunden mit dem, was alle so vielleicht als meinen Schaffenskern sehen, dass man sagt, der schreibt doch Lieder. Okay, er singt sie manchmal auch. Aber schon die ersten Lieder wie die Schulwe-Kid-Parade waren ja irgendwo auch mit einer Art Botschaft verbunden, die mir vom Herzen wichtig war, dass die Kinder heil durch den Straßenverkehr kommen, den Erwachsene ihnen zumuten. Wir erzeugen einen Verkehr, in dem die Kinder irgendwie nicht nur überleben sollen, sondern möglichst sogar glücklich sein sollen, weil sie vielleicht langsam auch in Bewegung kommen, Fahrrad fahren lernen und so weiter. Ich glaube auch in der Vogelhochzeit, in meinem allerersten Werk, dass ich ja Peter Metz, dem Drummer der Beethovens, verdanke. Der hat nämlich die Bilder gemalt, die ich dann vertonen durfte. Da ist ja auch schon das Familienleben Thema. Da wird ein Nest gebaut. Nicht, weil die Eltern gern ein Nest hätten, sondern weil das Kind ein Nest braucht. Vögel bauen sich ja nicht für sich ein Nest. Das bauen sie ja, weil ein Ei kommt oder sogar zwei. Und es ist am Ende auch dieses, das Kind aufziehen, nicht schlafen können, weil es nicht zur Ruhe kommt, das Kind in den Arm nehmen und dann sehen, dass es wegfliegen will, weil man irgendwo es so weit gebracht hat, dass es Flücke ist. Das hat ja auch alles schon viel mehr als nur irgendwie eine kleine Musikbotschaft. Also dieses Stück Gemeinschaftsleben, sich gegenseitig helfen, mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen, das hat mir ganz viel bedeutet. Und ich erlebe auch durch dieses Engagement sehr viele gemeinschaftliche Stunden, die nicht typisch Konzert sind. Ich werde zum Beispiel jetzt noch in die Sternbrücke fahren, da bin ich auch Pate des Kinderhospiz. Ich gehe ins Seniorenheim, wo meine Schwester ist. Das ist übrigens eine Seniorenwohnanlage, ist noch kein Heim zum Glück. Da singe ich dann auch mal mit den älteren Menschen. Habe mit der Polizei Hamburg jetzt eine Gemeinschaftsveranstaltung dreimal gemacht. Senioren und Schüler gehen gemeinsam in einen Raum, um sich Lieder vorzusingen zum Thema Verkehrssicherheit, aber auch zur Jahreszeit. Und dieses Engagement bedeutet für mich eben auch, solche Stunden zu erleben, die nicht einfach heißen, der Künstler steht auf der Bühne, kommt über den Bühneneingang und geht da auch wieder weg, sondern ist bei den Menschen. Das ist mir nun mal wichtig und ich kann das ja auch noch leisten. Ich muss mich nicht davor fürchten, dass die Menschen mir nahe kommen. Gar nicht.
Du bist auch Ehrenkommissar, nicht Ehrenkommissar.
Ja, das war in diesem Jahr die ganz große Überraschung wegen dieser Verkehrssicherheitslieder, die ich übrigens auch Eckhard Eichberg verdanke, der Verkehrslehrer meiner Kinder. Ein sehr, sehr positiv auf die Kinder einwirkender verkehrserziehender Polizist. Und man hat mich tatsächlich wegen dieser Lieder, die so viel bewegt haben und immer noch bewegen, zum Ehrenkommissar der Hansestadt Hamburg ernannt hat.
Doch, Ehrenkommissar.
Das ist unglaublich.
Was kriegt man denn da? Kriegt man da so eine Mütze wahrscheinlich?
Ich habe
nicht,
einen
oder?
Dienstausweis, den habe ich aber noch nie vorgezeigt.
Das hättest du vielleicht bei dieser Strafgeschichte machen sollen. Nein,
das tut man nicht. Ich bin ein Bürger, ich muss das aushalten. Ich habe auch so einen Rahmen, der aber, glaube ich, hinter Panzerglas auch Handschellen und ein Schulterstreifen und sowas beinhaltet und eine Urkunde. Da hängt bei mir im Büro ein sehr originelles Zeugnis dieser Ehrenpolizistenschaft. Aber im Wesentlichen heißt es, ich fühle mich diesen Polizisten, die Kindern auf ihre Art beibringen, sicher durch den Straßenverkehr zu kommen, fühle ich mich schon sehr verbunden.
Was mir aufgefallen ist auf deiner Website, ist, dass du einen eigenen Bereich hast, wo du Freunde und Begleiter vorstellst. Mhm, ja. Das finde ich sehr wertschätzend.
Ja.
Weil das macht, glaube ich, auch nicht jeder. Wie ist das mit diesen Verbindungen? Kommen da jetzt auch immer neue hinzu oder ist das so ein festes Netzwerk, das dir auch eine Form von Sicherheit gibt?
Also wir haben diesen Bereich mit meiner Mitarbeiterin Miriam Willer, die die Seite betreut, gerade überarbeitet. Menschen, die mir in den letzten Jahren irgendwie geholfen haben, etwas auf die Beine zu stellen, voranzubringen, dann hinzugenommen. Teilweise Arrangeure, teilweise Leute, die mit mir irgendwas Neues erarbeitet haben. Haben auch Texte umformuliert von Wegbegleitern, die nicht mehr leben, dass man irgendwie das als Nachruf empfindet. Ich glaube, es ist eine ganz gute Bandbreite und vielleicht sollte man gerade auf diese Seite nochmal gehen. Die Seite heißt ja musikfürdich.de, um noch besser zu verstehen, wie sehr ich mich als Gemeinschaftswesen empfinde. Es gibt ein Lied von mir, in dem heißt es, ich bin nur ich selbst, weil ich weiß, ihr seid da. Und so empfinde ich das auch. Das ist vielleicht ein bisschen buddhistischer Gedanke, dass ich mich sehr stark dadurch definiere, dass ich mit anderen kommuniziere, dass sie mir viel geben, ich ihnen einiges gebe und wir darum irgendwie sowas wie ein gemeinsamer Lebensfluss sind.
Ich habe dir angesehen, dass du dich ein bisschen über die Ehrenkommissars-Auszeichnung gefreut hast. Du hast ja noch ein paar andere Auszeichnungen bekommen. Bundesverdienstkreuz am Bande, Echo für Lebenswerk, Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Übrigens auch für dein langjähriges, herausragendes Engagement für die Stellung von Kindern in unserer Gesellschaft. Du hast den GEMA Musikautorenpreis bekommen, auch für dein Engagement in Verbindung mit deinem musikalischen Schaffen. Und Senator Broster hat es mal gesagt, das finde ich sehr schön, dein Menschenbild von Kindern hat die Bundesrepublik geprägt.
Große Worte,
oder?
Ja, Herr Broster.
Wie ist es?
Der Meister der großen Worte.
Das kann der wirklich sehr gut. Ja. Hat auch wirklich sehr schöne Bücher geschrieben, kann ich an dieser Stelle auch empfehlen. Aber wie wichtig wiederum ist diese Wertschätzung, die dir widerfährt?
Das lässt sich wirklich eigentlich mit Worten nicht ausdrücken. Weil ich weiß noch, als ich das Bundesverdienstkreuz zum ersten Mal bekam, habe ich gedacht, dann wird vielleicht mancher sich, wenn er mich mal kritisch sieht, was ja durchaus völlig okay ist, das noch einmal überlegen, warum hat er wohl das Bundesverdienstkreuz bekommen. Aber letztendlich, man soll auch, wenn man Dinge, die ich tue, kritisch sieht, man soll es dann auch äußern. Da muss man sich damit auch auseinandersetzen. Diese vielen Ehrungen dürfen nicht sowas wie ein Schutzwall sein, unter dem Motto, über den darf man nicht mehr ehrlich reden. Das geschieht ja auch. Es gibt ja in Deutschland immer noch eine breite Presselandschaft und es gibt durchaus auch mal Worte, die mich anders reflektieren als die meisten Menschen. Und das muss ich auch aushalten. Das geht. Ist okay.
Gibt es da einen Trick, wie du das aushältst?
Ich glaube, Ina Müller hat mal gesagt, das lese ich alles gar nicht. Nein, ich lese es, aber wenn gewisse Klischees kommen, dann blättere ich einfach auch schnell weiter und sage, okay, ich weiß ungefähr, wie du denkst, das muss ich jetzt nicht zu Ende lesen. Also, es mögen eben nicht alle Leute, die sehr intellektuell sind, sehr gefühlsbetonte Herzensbotschaften. Das ist dann nicht ihr Wesen und das müssen sie offensichtlich auch manchmal rauslassen, dass sie das Klare im Kopf denken und das Anfassbare vielleicht noch wichtiger finden als das Erträumte und die Herzensbotschaften vielleicht sind nicht so ihre Sache. Das muss ich akzeptieren. Die Gesellschaft hat diese Vielfalt, ist okay.
Du bist der Hamburger mit Leib und Seele. Wie ist es denn mit dieser Stadt selbst? Hast du jemals überlegt, sie zu verlassen?
Nein, auf keinen Fall langfristig. Ich reise ja sehr gern. Ich bin auch mit meiner Frau schon irgendwo in der Welt unterwegs gewesen, von der Antarktis bis nach Grönland. Und werden wir auch immer mal wieder tun. Aber nach Hamburg zurückkommen, die Elbe raufkommen mit dem Schiff oder auch in Heimfeld über den Buckel rüber und dann so den Hafen sehen und dieses Gefühl, meine Stadt Hamburg, das würde ich, glaube ich, nie aufgeben wollen. Nein, ich liebe diese Stadt und das habe ich auch gesungen. Und natürlich gibt es vieles in der Stadt, über das man durchaus auch mal sehr nachdenklich werden kann. Es gibt große soziale Unterschiede. Es gibt vielleicht mehr Graffiti, als ich es schön finde, obwohl ich diese Szene auch akzeptiere. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es könnte auch mal was sauber bleiben. Aber ich mag die Hamburger von ihrer Art und Weise, aufeinander zuzugehen, miteinander zuzugehen, eher etwas zurückhaltend, aber irgendwie doch auch mit Handschlag und Herz an der rechten Stelle. Und es gibt ja auch so viel Schönes in Hamburg. Wir haben wunderschöne Gebäude, wir haben wunderschöne Wege, Parks rund um die Alster, an der Elbe entlang bummeln und die großen Pötte vorbeiziehen sehen oder auch schmucke Segler oder Oldtimer, also Windjammer. Nein, also ich glaube, von Hamburg kriegt mich keiner weg.
Du bist ja aufgewachsen im Winterhude, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Mhm. Jetzt lebst du ja mit Elbblick. Du hast die Elbe sehr oft erwähnt, richtig, in diesem Gespräch. Ja. Ist das ein Sehnsuchtsort für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat mich auch geprägt. Meine Frau ist ja aufgewachsen in dem Haus, in dem wir jetzt wohnen. Es ist am Sülberg, das darf man wissen. Wir können elbaufwärts und elbabwärts blicken. Wir sehen das Wetter auf uns zukommen und ich mag auch abwechselndes Wetter sehr übrigens. Ein Teil von Hamburg, den nicht jeder liebt. Ich finde das wechselhafte Wetter erfrischend. Immer nur Sonnenschein und kein Wind ist langweilig. Aber ab und zu Sonne wäre auch mal ganz schön. Und ich glaube, dieser Weitblick, dieser Blick in die Ferne, zu wissen, die Welt ist offen und groß, das hat mich schon auch geprägt. Und wenn man vom Sülberg guckt und vielleicht auch vom Kiekeberg oder wo auch immer, wer durch Blankenese wandert, der sieht ja diesen Weitblick. Und ich glaube, dass der ein bisschen auch in mir um sich gegriffen hat, dass man nicht zu klein denkt, dass man sich auch bewusst ist, auf der Welt gibt es sehr viele Menschen, die ganz anders leben als wir. Einige würden vielleicht auch gerne so gut leben wie wir. Anderen geht es noch besser als uns. Und wir haben irgendwo unseren Platz und ich glaube, mit dem müssen wir uns einrichten. Und im Großen und Ganzen sind die meisten, glaube ich, in dieser Stadt auch glücklich, dass sie hier leben dürfen und nicht woanders leben müssen. Und die, die hier zu uns gekommen sind, weil sie woanders nicht leben können, mit denen sollten wir, glaube ich, auch so gut, wie es irgendwie geht, umgehen und sie als Teil unserer Gemeinschaft, ja, sich wohlfühlen lassen, so gut es ihnen geht.
Was würdest du dir wünschen für dein Hamburg?
Gar nicht so einfach. Ich sage mal an erster Stelle, dass das Plattdeutsche nicht verloren geht. Für mich hat die Liebe zu Hamburg viel damit zu tun, dass wir ja auch unseren Schnack haben. Manchmal ist es nur so Hamburger Klönschnack, okay. Aber es sind eben auch viele Menschen im Plattdeutschen immer noch zu Hause, nicht nur im Ohnsorgtheater. Die Fink war das Spieldeal. Christian Richard Bauer macht da ganz wunderbare Sachen. Und Ina Müller hat ja auch das Plattdeutsche in die Jugendszene hineingebracht. Vielleicht tut sie das ja auch nochmal wieder. Ich glaube, da könnte man noch mehr tun. Ich glaube, auch in der Führung der Stadt könnte man ab und zu mal irgendwas ganz bewusst auf Plattdeutsch machen, damit das als Heimatsprache seine Wertschätzung erfährt. Das würde ich mir vielleicht sehr wünschen. Ich trage ein bisschen dazu bei, zum Beispiel mit unserer Stiftung Kinder brauchen Musik, machen wir Klassenreisen, eine Woche lang Plattdeutsch mit viel Humor und Musik im Schullandheim Heusdorf. Das ist bei Großhansdorf, wo ich mit meiner Schule, Albrecht-Heer-Schule, mehrfach auf Klassenreise war. Und das führt mich jetzt immer mal wieder dahin. Und wir versuchen da den Plattdeutschunterricht, den es ja in vielen Schulen gibt, nicht in allen leider, weil auch die Lehrkräfte oft nicht platt nacken können, dass wir da irgendwie so eine kleine Motivation reinbringen, das Platt in der Schule auch weiter zu pflegen.
2026 klopft schon mal an.
Ja.
Davor Weihnachten. Worauf freust du dich Weihnachten immer am meisten?
Auf das Singen vor dem Tannenbaum, Hand in Hand. Diesmal wird mein Sohn mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern kommen und mein ältester Sohn auch. Wir singen O Tannenbaum und O du Fröhliche. Diese kleine Beständigkeit in einer oft so unruhigen Welt tut mir gut. Danach werden erst die Geschenke ausgepackt. Gedichte muss keiner aufsagen. Manchmal sagt trotzdem jemand ein Gedicht auf oder liest was vor. Ich freue mich aber auch auf das Zusammensein mit meiner Tochter, die dann am zweiten Weihnachtstag auch Besuch bekommen von ihren Schwiegereltern aus Ingolstadt. Doch ich freue mich am meisten auf diese große Gemeinschaft und auch, dass wir uns vielleicht das ein oder andere erzählen, was in diesem Jahr war und auf was wir uns im nächsten Jahr einstellen müssen und vielleicht sogar freuen dürfen.
Worauf können wir uns denn im nächsten Jahr freuen? Zack, da hast du mir wieder eine so schöne Brücke gebaut, Rolf.
Ich freue mich darauf, dass ich mein Büro, das über 40 Jahre gewachsen ist, aufräumen darf. Das heißt, ich nehme Tausende von Sachen nochmal in die Hand, die Erinnerungen sind, die man mir geschenkt hat oder die ich mir mal gekauft habe, und werde mir überlegen, sollen die aufbewahrt werden oder müssen die mal weg? Oder muss ich die anders lagern, in Kartons beschriftet irgendwo? Und irgendwann können meine Kinder sich überlegen, ob sie diese Kartons überhaupt mal aufmachen oder nicht. Also ich freue mich wirklich ein bisschen drauf, obwohl es auch eine Herausforderung ist, weil dieses sich beschäftigen mit dem, was ich erlebt habe. Natürlich sind auch Awards dabei, es sind aber auch ganz viele CDs, DVDs, VHS-Kassetten. Und das kostet Zeit. Ja. Man muss sie einlegen. Man muss dann überlegen, ja, was ist das? Soll ich das digitalisieren? Oder höre ich das heute zum letzten Mal? Es ist ein ganz intensives Leben, das ich da vor mir habe. Auch sicher manchmal mit einer Träne im Auge. Aber ich freue mich sehr auf zwei Reisen. Ich werde mit unserem älteren Sohn und meiner Frau eine Schottlandreise machen mit einem Traditionszug, dem Royal Scotsman. Das haben wir schon mal gemacht. Ist sehr empfehlenswert. Ganz alter Zug, hochluxuriös wie der Orient Express. Das mögen wir gern und wir machen das jetzt gern nochmal mit ihm. Er ist ja alleinlebend und hat sich das gewünscht und wir haben ihm das geschenkt zum Geburtstag. Und mit unseren engsten Freunden aus der Jugend wollen wir eine Woche in Irland auf einem der großen Flüsse, wahrscheinlich auf dem Shannon oder so, fahren. Und das ist im Moment noch in der Vorbereitung. Das wären so zwei Sachen, auf die ich mich sehr, sehr freue, die da nichts mit Bühne und Musik zu tun haben.
Und das ist doch mal ein Ausblick. Und für das Aufräumen hast du dir wahrscheinlich das ganze Jahr dann irgendwie gebunkert.
Es wird sich übers Jahr erstrecken. Und ich bin etwas vorsichtig mit Zusagen in dem Jahr, weil ich diesen Kalender entsprechend auch ein bisschen offen halten muss. Aber es kommen immer mal wieder Anfragen, bei denen ich wirklich nicht Nein sagen kann. Es sind auch meistens so sozialkulturelle Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, wenn du dabei bist, trägst du eine Sache mit, die gut ist und wertvoll ist. Und solche Anfragen kommen auch immer mal wieder aus Hamburg.
Wir nähern uns der allerletzten Frage in diesem Podcast. Mhm. Das ist immer die gleiche. Nämlich, stell dir vor, du hättest noch 24 Stunden in Hamburg, da müsstest du diese Stadt aus einem beliebigen Grund verlassen für längere Zeit. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg tun?
Nicht schlafen. So viel wie möglich nochmal zu Fuß erkunden. Noch einmal durch den Stadtteil meiner Jugend gehen. Durchs Blankeneser Treppenviertel. An einem meiner Lieblingsplätze nochmal gucken. Das ist das Feuerschiff an der Überseebrücke. Da kann man nämlich zum Michel gucken und zur Elbphilharmonie. Und auf die Barkassen. Nochmal dieses tiefe Hamburg-Gefühl. Und ich würde auf jeden Fall noch versuchen, noch einmal mit einer Barkasse durch den Hafen zu fahren oder nach Finkenwerder und zurück. Tja, aber das ist ja eigentlich eine Vision, von der wir, glaube ich, hoffentlich verschont bleiben, oder nicht?
Ja, das hoffe ich auch. Aber dennoch, auch du musst diese Frage beantworten. Danke, Rolf. Danke für dieses tolle Gespräch und die Einblicke.
Danke für dieses wirklich tiefe Interesse, ja.
Rolf Zukowski. Ich habe ihn in seinem Büro in Blankenese getroffen. Kurz vor unserem Termin rief er mich an. Es regnet, sagte er höflich. Wenn Sie mit der S-Bahn kommen, kann ich Sie gerne kurz einsammeln. Ich fahre da vorbei. Bemerkenswert, oder? Und damit sind wir beim Schlusswort. Das ist für mich die letzte Folge in diesem Jahr. So viele tolle Hamburgerinnen und Hamburger durfte ich über diesen Kanal kennenlernen. Und Ihnen allen möchte ich Danke sagen für Ihre Zeit und die Offenheit, mit der Sie mir und uns begegnet sind. Für mich ist das ein Riesengeschenk. Und ich hoffe, ihr habt und hattet genauso viel Freude mit diesem Podcast wie ich. Grüße und Liebe gehen außerdem raus an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Endrichkeit, an Laura Matamoros, die das Cover-Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freundinnen und Freunden. Und wenn du Fragen hast, Themenideen, Anmerkungen, sende die gerne an hello@soundsandpots.studio. Wir freuen uns drüber.
Wir hören uns wieder am 15. Januar 2026. Wir starten ins neue Jahr mit einer Ikone der Barkultur. Das wird ziemlich gut. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch aber wie gewohnt noch einmal kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund. Wir hören und lesen uns 2026. Eure Regine Marxen und das Team vom Hamburger.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.